Was mich auch reizen würde, aber ich noch niemanden gefunden habe, der das mit mir machen möchte, ein Survival-Urlaub.
Oh Gott. Reicht dir der tägliche Überlebenskampf nicht? Muss man das noch auf die Spitze treiben?
Ich weiß, du kannst in verschiedenen Orten in Deutschland tatsächlich einen Survival-Urlaub, keine Ahnung, so ein verlängertes Wochenende oder ein Wochenende buchen mit Einweisungen.
Ich kann dir Stadtteile von Rostock empfehlen, da kann man richtig schön Survival-Urlaub.
Nicht diese Art von Survival.
Achso.
Hier sind Georgia und Tobias und wir melden uns direkt aus unserem Dreiraumzelt. Zusammen beleuchten wir aktuelle Geschehnisse, grundlegende Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewehr.
Bonjour, bonsoir, salut, ça va?
Einen wunderschönen guten Abend.
Willkommen zu einem schwitzigen Sommer-Podcast.
Ja, so angenehm.
Bei gefühlten 40 Grad im Schatten.
Ich habe leider keinen Thermometer hier drinne, aber 40 Grad würden mich nicht überraschen, ehrlich gesagt.
Ja, deswegen sage ich ja gefühlt definitiv, aber ich habe tatsächlich Zahlen vor Augen gehabt die letzten Tage und die haben eher gesagt so 35.
Ja gut, draußen geht's eigentlich. Ich glaube, da sind wir selten über 30 Grad gekommen hier, aber
mittags.
Echt?
Also es war so krass, wenn ich mich aus der Tür gesetzt habe, direkt am Flur, war es kühl. Dann gehst du einen Schritt weiter, dann merkst du schon so, ja, da kommt warme Luft. Und dann gehst du noch einen Schritt weiter und rennst einfach voll gegen so eine 35 Grad warme stehende Wand.
Das ist bei mir eigentlich genau umgekehrt. Wenn ich draußen bin oder dann ins Treppenhaus hochgehe, dann ist eigentlich immer ganz angenehm. Also draußen auch bei 28 Grad oder so, ne, wunderbar. Aber dann komme ich in meine Wohnung und muss mich irgendwie gefühlt durch diese dicke, ultra heiße Luft schon durchwühlen, weil hier alles steht. Also, aber ich ergreife Maßnahmen. Mhm. Ich werde der deutschen Sommerhitze aus dem Weg gehen und Urlaub machen.
In der Arktis.
Da gab's leider nichts mehr.
Dann die Antarktis.
Da leben mir zu viele Eisbären. Sind die in der Arktis oder Antarktis? Die sind in der Antarktis, ne?
Weiß nicht, an einem Ende sind die Pinguine, an dem anderen sind die Eisbären.
Ja,
Ich müsste es wieder nachgucken.
Ich vergesse es leider. Ich weiß es leider gerade auch nicht. Leider nicht in die Arktis, aber das ist ja schon mal das Thema der heutigen Folge. Und gleichzeitig können wir dann direkt mal die große Hiobsbotschaft loswerden, dass der Podcast dann die nächsten wahrscheinlich so 3, vielleicht 4 Wochen auch wieder pausieren wird, nachdem wir gerade wieder ein bisschen angefangen haben, zurück in den Rhythmus zu kommen. Denn ich werde mich leider ein Stück weit weg bewegen und nicht für Aufnahmen zur Verfügung stehen.
Naja, was heißt leider? Du darfst ja ruhig schon mal in Urlaub gehen.
Ja, naja.
Wie kannst du es wagen, das nicht mit unserer Sommerpause übereinzulegen? Nee, aber es ist doch gut. Unseren regelmäßigen Turnus haben wir jetzt quasi wiedergefunden. Das waren da eher so Dinge, die sich im Privatleben umstellen und weshalb man dann halt einfach einen anderen Termin finden muss. Und einen Urlaub, ja gut, ich denke, wir schaffen das dann wieder.
Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall nicht wundern, jedenfalls, wenn die nächsten Wochen wieder weniger kommt. Eventuell werden wir das dann auf Instagram und den restlichen sozialen Medien hin und wieder nochmal in Erinnerung rufen, warum wir denn aktuell nichts veröffentlichen.
Du kannst mir das Login für Instagram geben, dann kann ich da so ein paar coole Social-Media-Hacks hochladen.
Stimmt, ja. Bei uns ist leider noch nichts eingegangen, so in Richtung Problemen, die ihr habt, die wir mit unserer grenzenlosen Kreativität irgendwie Lifehack-mäßig lösen können. Aber da könnt ihr euch gerne weiterhin aufgerufen fühlen. Siehe Folge 69.
Aber du sagtest, du fährst in Urlaub.
Das ist korrekt, ja. Ich werde demnächst schön 2 Wochen in Malaysia und 1 Woche in Singapur verbringen.
Ah ja, Urlaub. Aber warum ist Urlaub überhaupt so wichtig?
Ist Urlaub wirklich wichtig?
Ich finde ja.
Es ist ja eine Definitionssache. Was ist Urlaub?
Ich meine jetzt nicht, ich habe 3 Tage frei von der Arbeit.
Naja, das meine ich aber schon, ne? Weil ich dann auch jemand bin. Ich habe ja zum Jahreswechsel traditionell immer so 3 bis 4 Wochen freigenommen die letzten Jahre. Mhm. Und da bin ich halt nirgendwo hingefahren, außer vielleicht mal irgendwie 2 Tage Besuch in der Heimatstadt oder so. Aber da saß ich halt zu Hause 3, 4 Wochen lang und das war für mich auf jeden Fall sehr erholsam. Das ist dann meine Art von Urlaub gewesen. So, aber du definierst Urlaub dann ja schon eher als so etwas, wo man dann wirklich mal verreist und sich wirklich mal 2-3 Wochen woanders aufhält, ne?
Ja, ich meine, ja, es gibt halt auch diese quasi Urlaubszeit, in der man halt zu Hause ist und einfach mal nix macht. Aber ich muss auch gestehen, seit wir Kinder haben, ist das hinfällig. Da ist das einfach nur, naja, ich bin halt zu Hause. Ist jetzt nicht mehr so reizvoll. Also ich wünsche mir schon bald, dieses Jahr ist halt flach gefallen, aber nächstes Jahr, glaube ich, haben wir da gutes Potenzial, während der Haupturlaubszeiten Urlaub zu nehmen und irgendwo hinzufahren. Ja, wird spaßig. Ab jetzt haben wir da saure Äpfel. Aber für mich ist das wirklich auch so einfach mal einen Tapetenwechsel haben, entspannen, nicht selber die ganze Zeit kochen und sich kümmern zu müssen, mal ein bisschen betüdelt zu werden. Ich muss nicht die Spielzeuge alle aufräumen. Und man sieht einfach mal was. Man kann Dinge entdecken.
Ja gut, das ist dann sicherlich ein Unterschied, dass ich halt so eine Verantwortung in meinem Leben nicht habe. Also wenn ich Spielzeuge aufräumen muss, dann meine eigenen. Und das kommt ja selten vor.
Aha. Hättest du das in Folge 69 erwähnen sollen?
jetzt leider zu spät, um darüber zu sprechen. Mist. Ja, weiß ich nicht. Also klar, wenn man so einen stressigen Alltag, sag ich mal, hat, dann ist das sicherlich sinnvoll, so gerade dieses betütelt werden und sich um nichts kümmern, ne? Und der Hotel-Room-Service räumt hinter einem auf, sodass man sich selber machen muss. Klar, ist natürlich geil. Aber so dieses Bedürfnis nach Tapetenwechsel und so, ne, das habe ich irgendwie nie gehabt. Also ich habe tatsächlich wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, habe ich einen einzigen so einen Klischee-Urlaub in meinem Leben gehabt. Und das ist über 30 Jahre her. Und ich habe das aber auch nie so wirklich vermisst, muss ich sagen.
Ja, es müssen halt auch nicht immer, keine Ahnung, 2 Wochen Strandhotel mit Pool sein. Also ich finde auch so geil, einfach nur so ein Kurzurlaub in irgendeine Stadt. Einfach mal so quasi ein verlängertes Wochenende oder eine Woche in irgendeine große Stadt. Also das habe ich mit Paris und London habe ich das öfter gemacht, ja. London einmal, zweimal, Paris. Nee, Paris war ich auch nur einmal. Ich dachte gerade, ich wäre 2-mal da gewesen. Ja, egal. Steht auf alle Fälle auf meiner To-Do, das irgendwann nochmal zu machen.
Ja, da bin ich dann wahrscheinlich eher so ein Mensch, der halt auch ganz zufrieden damit ist, wenn er nicht vor die Tür gehen muss. Deswegen, ja, weiß ich nicht, so ein Wochenende in London. Also ich war in London einmal und auf Klassenfahrt damals, das ist auch schon eine ganze Weile her. Ja, so richtig das Bedürfnis, obwohl ich es eine coole Stadt fand, da nochmal hinzufahren für ein verlängertes Wochenende oder so, hatte ich auch nicht.
Ja doch, also ich würde gerne nochmal nach London. Ich würde auch gerne nach New York und, oh stimmt, in L.A. war es auch cool. Ja, da würde ich auch gerne nochmal hin.
Ich finde, bei sowas ist es aber auch weniger reizvoll für mich, wenn ich so drüber nachdenke, weil sowas wie London oder Paris, ja, das ist natürlich andere Mentalität, Ausland, wie auch immer, ne? Aber letztlich ist es ja doch irgendwo schon dieselbe Kultur wie hier. Und so viel anders wird New York jetzt wahrscheinlich auch nicht sein. Wenn es um sowas geht, fände ich dann wirklich, wirklich andere Kulturen schon interessanter. Deswegen fände ich sowas wie Tokio zum Beispiel oder jetzt halt Singapur beispielsweise viel interessanter als London, Paris oder Rom oder sowas.
Ja, würde ich auch nicht ausschließen. Wobei ich glaube, wenn du sagst, gleiche Kultur wie hier, würden dich sehr viele Leute steinigen.
Naja, mein Gott, das ist halt so westeuropäische Kultur. Das ist doch letztlich alles dasselbe.
Du meinst moderner Westen, nicht ferner Osten oder
ja, genau.
Morgenland und so.
Richtig. So dieser westliche Kulturkreis, da gibt's auch keinen Unterschied zwischen Berlin, London und New York im Prinzip.
Ja, ich finde schon, dass sich das unterscheidet. Klimatisch unterscheidet sich das schon sehr stark, je nachdem, wo du hinfährst. Und die Menschen sind einfach anders. Die Städte fühlen sich anders an, hören sich anders an, riechen anders. Es ist halt echt ein ganz anderes Erlebnis.
Naja, klar, das hast du aber in Deutschland auch. Also Rostock fühlt sich auch ein bisschen anders an als Berlin. Und in Berlin riecht's halt eher unangenehm, in Rostock nicht. So in Köln sind die Menschen ganz, ganz merkwürdig drauf. Ist auch wieder ein Unterschied. Und ja, aber so dieses Level an Unterschied sehe ich da eigentlich nur. Das ist ja nichts tiefgreifend Kulturelles, was jetzt in London zum Beispiel anders wäre.
Weiß nicht. Das fühlt sich schon irgendwie, diese ganzen alten Häuser und so, das ist schon cool. Die sind halt hier in Deutschland anders, auch wenn sie vielleicht älter sind.
Aber ich weiß nicht. Ich würde auch nicht einen Städtetrip machen, um mir alte Häuser anzugucken.
Ja gut, ich bin ein Mensch, der fährt auch. Ich würde nach London meine nächste Reise so planen, dass ich auch den kostenlosen Museumstag mitnehme. Also ich würde tatsächlich einfach ins Museum gehen.
Ja gut, Museum kann ich mir dann schon eher vorstellen. Ja.
Das British Museum ist einfach riesig. Und da gibt es so viel und das habe ich beim letzten Mal nicht alles abdecken können. Da würde ich definitiv nochmal reingehen.
Ich glaube, das einzige derartige, was ich in London damals besucht habe, war Madame Tussauds. Und sonst war ich nirgendwo. Ich war nicht mal im Tower of London.
Da war ich zum Glück drin.
Ja, aber mit 16 war einem das vielleicht dann doch eher scheißegal. Das bereue ich so ein
Madame
kleines
Tussauds
bisschen.
Madame Tussauds war dann Pflicht?
Das war interessant, ja. Da standen Figuren von Lenin und von Fidel Castro rum. Das fand ich sehr interessant, mit denen Fotos zu machen. Das war mir damals sehr wichtig.
Ja, gut.
Ja, aber würdest du denn so einen Urlaub jetzt wirklich primär der Erholung, wie du es beschrieben hast, dienlich sehen? Oder geht's da primär um eben so diese Entdeckung von Kultur, seien es jetzt Museen oder diese ja kulturellen Eigenheiten, von denen ich nicht überzeugt bin, dass die so groß sind? Weil wahrscheinlich ist es eher eine Mischung aus allem, oder?
Ja, es ist schon eine Mischung aus allem. Es ist natürlich schön, wenn man sich toll erholen kann und so. Und ja, aber wenn ich so zurückdenke, die letzten Urlaube, die wir gemacht haben, bestanden dann auch daraus, Freunde und Bekannte zu besuchen, die wir schon ewig nicht mehr gesehen haben, die halt dann in relativer Nähe zum Strand wohnen. Man ist dann auch mal am Strand, aber es ist schon ein bisschen anstrengend, auch wenn man halt betütelt wird, weil man muss halt alle möglichen Leute noch abklappern. Das ist dann schon so ein bisschen stressig.
Klingt auch wie etwas, was ich auf gar keinen Fall im Urlaub machen wollen würde.
Ja, ich glaube, du würdest auch im Urlaub nicht einfach mit wildfremden Menschen reden, so wie ich das tue.
Das ist korrekt, ja. Das würde ich nicht tun. Das ist ja das Ding. Ich möchte ja keine Menschen kennenlernen. Ich möchte eigentlich den Kontakt mit Menschen komplett abbrechen, so in dieser Zeit. Ich möchte mich ja komplett abschotten. Deswegen finde ich diese 3-4 Wochen zum Jahreswechsel, die ich mir immer nehme, ja geil, weil ich da wirklich da manchmal 3-4 Wochen, außer online eventuell, nicht mit Menschen reden oder irgendwie verkehren muss.
Ja, sowas habe ich auch mal gemacht. Als Spiele rausgekommen sind, habe ich mir die 2 Wochen tatsächlich freigenommen und habe das Spiel intensivst gespielt und ansonsten nichts anderes getan. 2 bis 3 Stunden am Tag geschlafen, das musste reichen, weil man musste ja durchsuchten. Ob ich das heute noch machen würde? Ja, ich glaube schon.
Ja, also die Sache mit dem Schlaf mal außen vor gelassen. Aber
Bedarf
ansonsten,
nach.
Ja, genau.
Und man schläft dann halt einfach und sobald man halt wieder wach ist, dann geht man dann wieder an den Rechner.
Richtig. Ansonsten hätte ich gesagt, ja, das klingt eigentlich wie ein perfekter Urlaub.
Ja, ja. Ja, aber ich habe auch nichts dagegen, einfach was anderes zu machen, mit Menschen irgendwas zu tun, mir Orte anzugucken. Oder, was mich auch reizen würde, aber ich noch niemanden gefunden habe, der das mit mir machen möchte, wo ich auch Bock drauf hätte, ein Survival-Urlaub.
Oh Gott. Reicht dir der tägliche Überlebenskampf nicht? Muss man das noch auf die Spitze treiben?
Ich weiß, du kannst in verschiedenen Orten in Deutschland tatsächlich einen Survival-Urlaub, keine Ahnung, so ein verlängertes Wochenende oder ein Wochenende buchen mit Einweisungen.
Ja, ich kann dir Stadtteile von Rostock empfehlen, da kann man richtig schön Survival-Urlaub.
Nicht diese Art von Survival. Ach so. Mehr so diese, du wirst im Wald ausgesetzt und schlägst dich halt durch Dinger. Da hätte ich irgendwie Bock drauf.
Ja, gut, das ist dann aber auch wieder nicht erholsam, ne?
Nee, das ist dann mehr so das Erlebnis.
Ja.
Dann guck, du würdest auch nicht mitkommen.
Ja, ich bin nicht im körperlichen Zustand, um da nicht nach 2 Tagen zu sterben, das weiß ich. Deswegen würde ich das eher nicht in Betracht ziehen. Nee, und ich bräuchte halt danach dann noch 1 Woche Urlaub oder 2, um mich davon zu erholen, weil irgendwo bräuchte ich diese Erholung dann doch. Das ist halt für mich dann so
ja,
schon der Sinn und Zweck.
Ja, dann guck mal, dann nimmt man nur so 3-4 Tage Survival-Urlaub und dann den Rest halt Chili-Milli zu Hause.
Ja.
Möglichst nichts machen. Ich fände halt auch mal interessant, wie das wäre, wenn man jetzt in so eine Situation käme, wie man sich anstellen würde. Deswegen würde ich das gerne mal ausprobieren.
Ja, ich weiß halt ungefähr, wie ich mich anstellen würde. Nicht gut.
Ich nicht. Es gibt immer Dinge, da bin ich mir nicht sicher, ob ich mir das zutrauen kann oder nicht. Und da würde ich es halt einfach austesten.
Na, ich weiß nicht. Aber so vom Grundprinzip her sahen meine letzten Urlaube eigentlich auch so aus. Also, wie gesagt, keine Klischee-Urlaube, aber neben meinem Jahreswechsel, Isolationsurlaub, bestand das für mich eigentlich immer darin, im Sommer 1 Woche auf ein Festival zu fahren und danach dann aber 1 Woche anzuschließen, um mich von besagtem Festival wieder zu erholen, damit da eben auch dieser Erholungsfaktor dabei ist. Ja, eigentlich war es so gesehen dann auch sowas wie Erlebnisurlaub, ne? Im Prinzip.
Im Prinzip, ja. Es war ja schon, weil du was erleben wolltest.
Genau. Wobei ich mich immer schwer tue, das wirklich als Urlaub zu bezeichnen.
Ja, gut. Die Frage ist halt, was wär's sonst? Freizeit, ja, aber ist Freizeit in unserem Erwachsenenleben nicht auf mehr als einen Nachmittag im Grunde schon Urlaub?
Ja, wie gesagt, es kommt halt auf die Definition an. Ich habe bei dem Wort Urlaub früher auch immer halt Strand und Hotel und bla irgendwo weit weg im Sinn gehabt. Und da ist so ein Festival ja doch eher was anderes. Andererseits gibt es auch sowas wie Campingurlaub, was irgendwelche Menschen ganz toll finden. Und auch wenn ich mich da nicht zuzählen würde, ist das ja auch ein integraler Teil von so einem Festival. Insofern ist das ja auch zur Hälfte Campingurlaub eigentlich.
Ja, also wenn da die großen Bühnen nicht wären, wäre das durchaus quasi Hardcore-Campen.
Ja, vielleicht hast du auf so einem normalen Campingplatz auch nicht unbedingt 70.000 andere Leute um dich herum und gut, ein bisschen weniger getrunken wird meistens wahrscheinlich auch, ich bin mir nicht ganz sicher.
Nicht unbedingt, das kommt drauf an.
Naja, eine Woche nonstop Druckbetankung, weiß ich nicht, ob das normal ist.
Ach doch, ich glaube, das wird's auch. Und es kommt da, Na, du kannst ja hier in Deutschland jetzt nicht wild campen, wärst du jetzt in den USA oder so, wäre das wieder was anderes, da könntest du wirklich einfach irgendwo in die Walachei fahren und 7 Tage Druck betanken, deine Musik schallen lassen und solange da kein Ranger vorbeikommt, bist du, glaube ich, safe.
Ja.
Ja, hier in Deutschland hast du ja dann schon Campingplätze und da wird dann schon nach Ordnung geguckt und so. Es gibt aber trotzdem genügend junge Menschen, die dann halt von den Älteren natürlich schief beäugt und herablassend bequatscht werden, die dann da durchaus grillen, trinken, kiffen und das war's.
Ja, komisch eigentlich, dass Campen eher so als alte Leute-Ding so ein bisschen verschrien ist. Gerade so diese klischeehaften Campingplätze, da stelle ich mir halt immer Leute über 50, also wirklich uralte Leute vor. Wohingegen ich jetzt von, ja, es ist natürlich was anderes, aber wohingegen ich jetzt von Festivals schon wieder ein bisschen Abstand nehme und dieses Jahr auch auf keinem war. Zum einen, weil ich halt demnächst Urlaub habe. Zum anderen aber, weil es sich mit Ende 30 dann doch ein bisschen anders anfühlt als mit 20. Das ging früher irgendwie alles ein bisschen besser, so eine Woche lang.
Ja. 2 Wochen, 2 Stunden Schlaf fühlten sich damals auch irgendwie einfacher an als jetzt.
Ja, ach Gott. Tragisch.
Aber dann gibt es da ja auch noch dieses Glamping. Hast du davon schon gehört?
Ja, im Prinzip schon, weil das halt, also ich bin regelmäßig beim Wacken Open Air gewesen und da gibt's halt auch entsprechende Angebote, die schon in die Richtung gehen. Wahnsinnig überteuert, klar. Mhm. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf normalen Campingplätzen oder so, wo du sowas haben kannst, wie sich das da gestaltet. Wahrscheinlich wird's auch nicht billig sein. Aber da stelle ich mir dann wirklich die Sinnfrage, weil Campen, ja, das ist halt irgendwie ein Zelt und spartanisch und sich wirklich, ja, weiß ich nicht, sich um sich selber kümmern, für sein Essen selber zu sorgen, bla, und eben ganz bewusst auf diesen Komfort zu verzichten. So, ich will doch nicht mein Campingerlebnis verbessern und mich dann darüber freuen, dass es sich ja fast wie ein Hotel anfühlt. Weil wenn ich das will, dann gehe ich direkt in ein Hotel. Irgendwie habe ich den Sinn von dem Ganzen nie so verstanden.
Ja, wobei ich auch sagen muss, es gibt so den ein oder anderen Glamping-Platz, der das anbietet. Da gibt es dann halt auch Zelte, quasi Luxuszelte. Ist aber halt immer noch ein Zelt. Du hast kein fließend Wasser, keinen Strom, was weiß ich was. Das ist halt einfach nur, ja, ich glaube, das Bett ist sogar hergestellt aus Strohballen. Das finde ich dann sogar noch okay, weil das hättest du dir rein theoretisch ja auch irgendwie, keine Ahnung, ne, zusammenstellen können, wenn du hättest wollen und bla.
Ja, aber das Wort Bett in Verbindung mit Camping finde ich schon suspekt. Für mich ist Camping mit einem Schlafsack auf dem blanken Boden liegen.
Ja, gut.
Ohne Isomatte oder so. Das ist meine Vorstellung von Camping.
Da habe ich ja auch mindestens eine Iso- oder Luftmatratze, wollte ich gerade sagen.
Das habe ich tatsächlich nie gehabt. Vielleicht ist das doch ein Grund, warum ich das in meinem Alter nicht mehr hinkriege, weil ich sowas halt nie benutzt habe.
Also wenn ich so überlege, so im Zelt schlafen, ja, Schlafsack. Und dann halt was drunter, damit man gemütlich liegt und so. Also ich habe da kein eigenes Badezimmer oder so. Und habe ich aber beim Glamping meistens auch nicht.
Ja, was zeichnet das denn noch aus? Also ich habe da auch nur so halb konkrete Vorstellungen. Wahrscheinlich jederzeit verfügbare Sanitäranlagen in der Nähe oder sowas.
Ja. Du musst halt aus deinem Zelt raus, aber da gibt es dann halt da Kabinen mit Toiletten und Duschen, wo du dich dann auch frisch machen kannst. Badewanne meistens nicht, glaube ich.
Das wär's ja noch.
Ja, du, keine Ahnung, vielleicht die teureren Glamping-Plätze, die das dann auch anbieten, frag mich nicht.
Aber warum macht man sowas?
Ja, vielleicht geht man ja als Social-Media-Fame-Person nur dahin glämpen, wo halt Glitzer ist.
Okay, ja, Social Media Fame Person mal ausgeklammert, weil die machen alles, was ihnen irgendwie Reichweite verschafft. Aber so, ich meine eher normale Menschen.
Ja, ja. Warum macht man sowas? Weil Campen ganz cool ist und man aber nicht auf den Luxus verzichten möchte und sich ein bisschen betüddeln lassen möchte, weil meistens ist bei dem Glamping halt dann, du musst dich nicht selbst um dein Lagerfeuer kümmern und so.
Doch Gott, ist das dekadent. Aber dann kann man auch gleich ein Hotel nehmen. Verstehe ich nicht. Wo bleibt da dieser Campingfaktor denn überhaupt noch, wenn man sich eh betüdeln lässt?
Ja, aber im Gegensatz zum Hotel hast du noch das unterm Sternenhimmel schlafen, am Lagerfeuer sitzen. Das gibt es ja in einem Hotel nicht.
Ja, das Hotel hat bestimmt auch einen Balkon oder
ein Rooftop. Ja, aber kein Lagerfeuer mit Stockbrot.
Ja, das will man ja auch nicht unbedingt. Das schmeckt ja auch scheiße.
Doch, das gehört dazu.
Habe ich noch nie gemacht und ich war, keine Ahnung, 15 Mal quasi campen.
Ja, ich werde das sogar ohne campen irgendwann mit meinen Jungs machen, damit die Stockbrot kennen. Und wissen, dass man nicht im Rauch sitzt.
Ja, gut. Ja,
ja, wir sagen, du sagst jetzt ja gut und lächelst, aber ich bin da vertraut mit. Ja, ich hatte da Kinder, die das waren Jugendliche, die saßen im Qualm des Feuers und haben gejammert, dass ihre Augen brennen. Dass ich als Außenstehende irgendwann gesagt habe, Leute, ihr sitzt auch beschissen, ihr müsst gucken, dass das Feuer richtig brennt und dann setzt ihr euch so, dass ihr nicht im Wind sitzt, ihr seid dumm.
Ja, aber da lernt man ja draus. Im Chat wird auch gerade das Glamping auf Wacken erwähnt, ja, ein Kühlschrank, das Zelt war fertig aufgebaut, ein gescheites Klo und Duschen. Also, ja, es ist halt wirklich eine komplett unterschiedliche Erfahrung und mich hat das wirklich nie gereizt. Da musst du halt mal eine Woche lang aufs Dixie gehen und vorher eine halbe Stunde anstehen, um... Ich erspare mir jetzt detaillierte Beschreibungen, wie es da drinnen teilweise aussieht, aber ne. Ja, das gehört aber halt irgendwo dazu.
Ich würde irgendwann sehr dringend müssen und würde vermutlich den Campingurlaub beenden mit einer Blasenentzündung.
Naja, es gibt auch in Wacken normale Spülklos und so. Ne? Man muss halt nur ein ganzes Stück weiter laufen. Anmerkung in eigene Sache, das Zelt aufbauen, vor dem Gestänge schon 2 Bier intus zu haben. Ich bin nie in Wacken angekommen, ohne da schon mindestens 5 Bier im Kopf zu haben, weil ich halt nicht fahre. Immer wieder ein Erlebnis gewesen.
Was? Wir haben das Zelt schon aufgebaut?
das hab ich irgendwann immer hingekriegt. Da kann ich so viel getrunken haben, wie ich wollte. Zelt aufbauen, das klappt schon. Ja, und geduscht wird da 7 Tage nicht. Das ist korrekt. Also oberflächlich waschen habe ich dann auch irgendwann mal mit angefangen, weil sonst wirklich ein bisschen eklig ist, aber
kann man nicht einfach eine Schlammpackung machen und die einfach abends wieder abkratzen?
Wäre ein Versuch wert, ja. Ja, von Glamping ist es dann nicht mehr so weit bis zu Wellnessreisen.
Ja.
Wie man sich eventuell vorstellen kann, wäre das nicht unbedingt so mein Ding, glaube ich. Aber hast du damit irgendwie Erfahrung oder kannst
Nein.
du noch was Neues sagen? Oder,
okay. Als wenn ich mal eine Wellnessreise gemacht hätte.
Naja, Nein. weiß ich ja nicht.
Nee. Also ich bin tatsächlich noch nie irgendwo hingefahren, um mich da in irgendeine Salzgrotte zu legen und irgendwelchen Klängen zu lauschen. Das Einzige, was mit Grotte und eventuell entfernt Salz zu tun hätte, was mich interessieren würde, wären Tropfsteinhöhlen. Aber das wäre dann wieder der Abenteuerurlaub.
Wäre mir auch nichts.
Ich meine, ist natürlich nice, ne? Wenn du irgendwo bist und dein Hotel hat ein Spa. Das heißt, du kannst auch mal, keine Ahnung, dich in die Sauna setzen oder so. Ich habe mich auch, ehrlich gesagt, noch nie in so einem Hotel massieren lassen oder irgendwas genutzt. Ich war nicht mal in einem Hotel war ich nicht in einem Pool.
Ich auch nicht. Wenn ich in Hotels war, war das bisher nur auf Dienstreisen für ein paar Tage. Ich habe einen Urlaub noch nie im Hotel verbracht.
Ich schon. Aber das waren dann halt immer so kleine, günstige Zimmer. So das Günstigste, was sie hatten, weil du da sowieso nur zum Schlafen hingehst. Alles andere machst du außerhalb.
Ja, mal gucken. Hab da jetzt eher so das Gegenteil von kleinen, bescheidenen Zimmern demnächst. Aber mal schauen.
Dann kommst du zurück, schön im Wellnessurlaub gewesen, Spa-Bereich komplett ausgenutzt.
Ja, auch weiß ich nicht. Also zumindest den Pool will ich auf jeden Fall mal austesten. Ich glaube, das ist schon eine ganz besondere Erfahrung, so vom Pool auf so eine Großstadt wie Kuala Lumpur runter zu gucken oder Singapur halt. Stell ich mir schon cool vor. Aber was wirklich Wellness angeht, bin ich skeptisch. Ja, aber du hast vorhin schon von so Reisezielen oder Städtetrips gesprochen, die du unternommen hast. Was würde dich denn sonst von der reinen Location her so reizen? Oder was hat dich neben den Städten, die du genannt hast, in der Vergangenheit so gereizt? Weil gibt ja auch so typische Klischee-Ziele, ob das jetzt irgendwelche spanischen Inseln sind oder, ja, keine Ahnung, Rom als kulturelles Ziel ist ja das größte Klischee überhaupt oder sowas wie Venedig oder so oder Barcelona. Kann das sein, dass du da schon eher was Ungewöhnlicheres auch auf dem Schirm hättest?
Ja, das hat doch nichts mit einer Stadt zu tun. Ich muss sagen, ich war schon in Venedig zweimal und es hat jedes Mal nach Pipi gerochen. Ich will da nicht nochmal hin. Eventuell fahre ich irgendwann mal mit der Familie in Richtung Gardasee, Sirmione und so, ein Bungalow mieten und dann da schön entspannt am Gardasee im Sommer abgammeln. Ist preisgünstig, du kannst relativ viel erleben um den See drumherum. Gibt es so Sachen wie Zitronenanbaugebiete und sowas, so mit Hof, wo du dann besichtigen kannst. Und die kandierten Obstschalen sind total lecker. Kann ich aus Erfahrung sagen. Die Pizza ist da richtig geil. Da würde ich definitiv noch mal hinfahren mit der Familie. Vor allen Dingen halt auch wirklich fahren, weil du dann halt an den Bergen vorbeikommst. Und das ist schon, wenn man noch nie richtig Berge gesehen hat, dann sind die Alpen richtig heftig.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Ja, und ansonsten Sirmione, Limone und Co. Ja. Wo ich mal hinfahren möchte, also ich habe ein paar Sachen, wo ich gerne in den Urlaub gehen würde. Japan, ja, immer noch ein riesiges, muss ich irgendwann mal machen, Ding für mich.
Ja.
Möchte aber tatsächlich auch ein bisschen Japanisch bis dahin können, weil ich glaube, ohne bist du ein bisschen aufgeschmissen. Es gibt relativ wenig, was wirklich alles auf Englisch übersetzt ist. Du kannst dich mit Händen und Füßen und Englisch verständigen, aber irgendwie unangenehm. Und ich weiß nicht, ob das schon viele gehört haben, aber Mikronesien.
Oh, ja, solange da die Inseln noch nicht überflutet sind, sollte man das vielleicht nutzen.
Ja, das ist halt so ein winzig kleines Land mit ich weiß nicht wie vielen kleinen winzigen Inseln und mitten im Nirgendwo im Pazifik. Hm. Es sieht sehr idyllisch aus, es gibt kaum Menschen da, auch kaum Touristen und die haben so ein paar richtig alte Ruinen und Bauten, die ich dann halt gerne besichtigen würde. Also Mikronesien ist auch so ein Ding, ja, nicht, würde ich vielleicht machen.
Ja, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, also ist garantiert eine schöne Gegend und ja, man sollte sich da wirklich beeilen. Ich glaube, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es
ja, da eventuell
vielleicht weniger Land gibt in Zukunft. Weiß nicht, ob es Mikronesien ist oder ich glaube Nauru. Ganze Länder werden ja schon evakuiert oder es wird drüber nachgedacht. Naja.
Ja, also klassisch wird mir da natürlich direkt erstmal die Fidschi-Inseln einfallen. Ne? Hm. Ich glaube, bei denen ist auch so ein bisschen knapp.
Naja. Ja, deswegen am besten die Zeit nutzen. Ja, aber ich würde mich tatsächlich auch so ein bisschen grob in diese Richtung eher orientieren als jetzt zu den klassischen Klischee-Zielen. Also was für mich immer ein bisschen reizvoll war, war so ein Roadtrip durch die USA. Und oder Nordamerika im Allgemeinen, sagen wir mal. Hm. Bis mir aufgefallen ist, dass ich keinen Führerschein habe. Dann, ja, und auch mit dem Alter, sag ich mal, Leute, die Zeit haben, mal eben 3 Wochen oder wie lange auch immer man dafür braucht, durch die USA zu cruisen, weniger werden im Bekanntenkreis.
Ja, irgendwann werden es dann wieder mehr.
Ja, aber das stelle ich mir ganz interessant vor, auch mit sehr vielen Klischees verbunden. Ich weiß nicht, ob es wirklich so geil ist oder nicht doch eher sehr, sehr langweilig, weil das ja wirklich unvorstellbare Strecken sind dort.
Ja, das kommt halt drauf an, wenn du das genießt, durchs Nirgendwo zu fahren. Also ich meine, gerade wenn du halt dann auch nachts mitten im Nirgendwo bist, ist halt die Aussicht auf Sterne fantastisch.
Och, Sterne, weiß ich nicht, würde ich keinen Roadtrip für machen, um Sterne sehen zu können.
Nee, aber das wäre halt schön in der Nacht. Und wenn du halt Landschaft, einfach nur Landschaft genießen kannst, dann ist ein Roadtrip gar nicht so schlecht. Weil du wirst viel Landschaft haben.
Ja, du hast da so viel Landschaft, dass die dann wahrscheinlich auch schnell langweilig wird. Also es ist im ersten Moment vielleicht cool, aber wenn du 2 Tage durch dieselbe Gegend fährst, ist es vielleicht auch irgendwann nicht mehr so interessant.
Deswegen hat auch jeder gute Roadtrip ein gutes Mixtape.
Ja, ich hatte da immer die Vorstellung, dass man da auch so diese kleinen Städte anfährt und so, ne? Was aber nach der dritten Stadt, wo man sich in das Diner gesetzt hat, was es in jeder Scheißstadt gibt, wahrscheinlich auch langweilig wird, weil es immer das Gleiche ist. Und zwischen diesen Städten hast du halt 500 Kilometer nichts.
Ja, für gewöhnlich unterhält man sich da auch mit Menschen.
Ja, das kommt doch dazu, ne? Das will ich ja auch tun, nichts vermeiden. Deswegen, ja, muss ich langsam aber sicher Abstand von diesem Gedanken nehmen.
Abgesehen davon sind Diner in den USA cool, weil man endlos Kaffee hat.
Ha.
Ja.
Okay, jetzt finde ich den Gedanken doch wieder besser.
Das ist halt geil. Das ist halt, das finde ich hier in Deutschland ein bisschen traurig, weißt du? Setzt dich halt in den USA ins Diner, wenn es jetzt nicht jetzt irgendeine Ausnahme davon ist, kriegst halt dann so die Frage, ob du halt deinen Kaffee, deine Kaffeeflatte trinken möchtest, sagst du ja oder nein. Und dann halt gucken die halt immer zwischendurch, die laufen nur durch die Gegend. Wenn deine Tasse leer ist, wird die ohne Frage nachgefüllt. Bis du irgendwann sagst so, nee, ist jetzt gut für mich.
Ja, das sagt man ja nicht, wenn es um Kaffee geht.
Ja, nee, aber irgendwann willst du den Laden vielleicht verlassen und dann solltest du keine neue Tasse Kaffee nehmen.
Ja, okay, ja, stimmt. Ja, aber ansonsten wäre ich bei Japan auf jeden Fall auch dabei, ne? Und jetzt auch nicht nur die großen Städte, wobei ich da schon ganz gezielt einfach den Kulturschock in Tokio zum Beispiel mal erleben wollen würde. Aber auch so die ländlichere Gegend, was jetzt vielleicht nicht so der erste Gedanke ist, wenn man an Japan denkt. Das habe ich auch irgendwann garantiert mal vor.
Nicht nur Tokio, einmal von Norden bis Süden komplett einmal durch.
Ja.
Das wäre geil.
Ja, aber wie du schon sagst, ne, die Sprachproblematik ist da wirklich so ein Ding. Und ich würde, also abgesehen davon, dass ich mich am liebsten gar nicht mit Menschen verständigen wollen würde, würde ich es ganz besonders nicht mit Händen und Füßen machen wollen, weil kann ich überhaupt nicht ab.
Und es ist ja so einfach, mal gerade eben eine Sprache zu lernen.
Ja, insbesondere eine wie Japanisch, ne?
Ja, ich tue mich ja immer noch bei Französisch schwer, ne? Also richtiges Gespräch führen kann ich da auch noch nicht.
Ja, gut, Französisch stellt sich für mich nicht die Frage, weil ich an Frankreich irgendwie überhaupt kein Interesse habe. Ich orientiere mich da eher in Richtung Asien, also auch aus privaten Umständen geboren, aber ich sag mal jetzt nach Malaysia und Singapur dann eher sowas wie Thailand oder Vietnam. Korea. Ja, Korea ist wieder schwierig.
Südkorea?
Ja, ja, Visa-Problematiken schränken da die Auswahl ein bisschen ein. Aber ja, sowas wie Thailand, Vietnam, Hongkong oder die Philippinen, das wäre dann schon eher was. Ja, Indonesien, da sehe ich mich eigentlich eher. Ist jetzt auch ein bisschen klischeehaft, ne? Gerade sowas wie Thailand ist ja nun mal ein so klischeehaftes Urlaubsziel, auch mit eher unschönen Klischees verbunden, sag ich mal.
Naja, da weißt du, man geht nach Thailand und so.
Ja, nee, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Aber ja, ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich so an andere Klischee-Urlaubsziele denke, sowas wie, keine Ahnung, Mallorca, also jetzt nicht hier Ballermann-mäßig, ne, da bin ich sowieso nicht der Typ für, aber gibt auch noch andere Ecken oder wie gesagt, diese ganzen spanischen Inseln, das reizt mich irgendwie überhaupt nicht. Weiß auch nicht wieso. Wahrscheinlich auch, weil mir da so ein bisschen der kulturelle Unterschied fehlt, den es halt in Südostasien zum Beispiel auf jeden Fall gibt.
Da würde ich mir vielleicht die Höhlen angucken mit den Wandzeichnungen oder so im Hinterland.
Ja, aber extra dafür dahin? Also ich würde ja nicht so einen Urlaub machen, um da irgendwie zwei Höhlen zu sehen.
Nee, aber das plus tatsächlich irgendwo in Ruhe an den Strand gehen können und so, ein bisschen Natur erleben, finde ich nicht schlecht.
Ja, ich weiß es nicht. Für mich ist das eh, wie gesagt, alles Theorie, da ich noch nie außerhalb dieses Kontinents war und wie gesagt noch keinen oder ja einen einzigen richtigen Urlaub hatte vor 30 Jahren. Insofern ist das alles noch ein bisschen Theorie. Aber ich werde bestimmt demnächst dann berichten können, ob Südostasien wirklich so geil ist, wie ich mir das vorstelle.
Ja, ist es.
Ja, du hast da eventuell ein bisschen mehr Erfahrung mit. Ich werde es mal sehen. Wobei ich halt so dieses Luxus-Tropen-Idyll, was man sich da vorstellt, ne, mit irgendwelchen abgelegenen Stränden in Thailand oder auf den Philippinen, das erlebe ich halt auch nicht. Ne? Ich bin ja schon in Großstädten unterwegs. Das wird dann noch einen zweiten Urlaub erfordern, um diese andere Seite dann auch mal kennenzulernen.
Ja, Tropenidyll, da musst du ja dann gucken, wo du hingehst. Ansonsten sind da sehr viele Menschen, dann ist das Tropen, aber nicht Idyll.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, sowas wie Palawan ist dann schon ganz angenehm.
Die meisten Zuhörer jetzt, was? Kann man das essen?
Das ist eine Insel, die zu den Philippinen gehört. Mit die schönsten Strände, die man sich vorstellen kann. Gerne mal nach Fotos suchen, ist absolut beeindruckend.
Gibt schon schöne Orte da, ja. Ja, aber wenn du da jetzt so ein bisschen Urlaub planst und so, wie sieht das bei dir so aus? Hältst du dich irgendwie an Zeit- und Budgetplanungen und hast du dich irgendwie Jahre im Voraus schon um Flüge bemüht, um möglichst den günstigsten, keine Ahnung, 10-Euro-Flug zu ergattern bei deiner Wunsch-Airline oder so?
Nein, ich gehe da komplett unvorbereitet und naiv ran. Buchung ist zwar jetzt schon ein paar Wochen her, aber da habe ich jetzt auch nicht übertrieben, sag ich mal. Budgetplanung, naja, mal gucken, ne, den Dispo nicht ganz so sehr ausreizen, dann passt das schon. Und Zeitmanagement sowieso nicht. Das werde ich wahrscheinlich am nächsten Wochenende mal angehen, mir ein paar Sachen ausmalen, was man machen könnte. Und ich bin da auch nicht so jemand, der dann gerne einen straffen Zeitplan hätte. Ne? Und wenn ich da irgendwie was Interessantes sehe oder was weiß ich, in Kuala Lumpur im Zoo bin oder keine Ahnung, dann will ich ja nicht auf die Uhr gucken und mir denken, ha, es ist jetzt schon 15 Uhr. Der Zeitplan sagt, dass ich in einer halben Stunde, was weiß ich, wo auf dem Petronas Towers sein muss oder so. Ne, sondern ich mache mir da eher eine Liste an Sachen, die ich sehen wollen würde. Und dann wird, während man da ist, geguckt, ob Zeit und Bock vorhanden sind.
Ja. Ich würde es auch ähnlich machen oder halt auch ähnlich wie beim Questen in Spielen. Weil manchmal hast du dann auch so Sachen wie, keine Ahnung, ich will mir den Ort angucken. Da weißt du ja, da bist du ja nicht länger als 2 Stunden, weil was willst du da ansonsten noch tun? Dann kann man schon so die Strecke angucken, wo kannst du dann vielleicht 3 Ziele oder so anlaufen. Da fällt mir zum Beispiel in London ein. Als Harry Potter noch cool war, konntest du halt Fotos machen bei Gleis 9¾ und sowas. Und das haben wir dann halt auf dem Weg gemacht. Und zu irgendwo, wo wir unterwegs waren, wo uns noch was anderes angucken wollten. So haben wir dann mehrere Sachen an einem Teil abgeklappert. Aber so richtig strikt. Ja, wir haben jetzt 4 Stunden im Museum und danach müssen wir dann, keine Ahnung, schnell einen Kaffee bei Starbucks und gehen dann zu, keine Ahnung, zum Haus von Sherlock Holmes oder so. Das wäre, nee, muss man schon ein bisschen frei sein in der Zeitgestaltung.
Genau, ich stelle mir es auch eher so vor, sich ein Ziel auszusuchen und dann vielleicht 5 Stunden vorher schon loszugehen. Also wahrscheinlich auch zu gehen, um ein bisschen was von der Stadt zu erleben und sich ablenken lassen zu können und so. Ne, alles ein bisschen improvisiert und wenn ad hoc irgendwo was Interessantes erlebt werden kann, dann sollte man das nutzen und sich nicht auf so Gruppenreisenmäßig so einen Zeitplan versteifen, weil das ist mir so zuwider. Hätte ich gar keinen Bock drauf.
Ja. Nee, so Budgetplanung und frühe Buchzeiten. Ein Freund von mir, die gehen halt auch jedes Jahr in Urlaub. Das sind dann auch so, wie wir sagen würden, Klischee-Urlaub, so mit Hotel und Strand und betütelt werden. Und seine Frau ist da sehr talentiert. Wenn der Urlaub gerade fertig ist, sitzt sie schon an der Planung und Buchung des Folgejahres, damit ist dann auch klar, wann man Urlaub einzurechnen hat. Und die sucht sich echt gute Verbindungen raus. Also die braucht kein Reisebüro mehr. Die macht das halt alles frühzeitig und kann dann überall die richtigen Schnäppchen abstauben, schon fürs kommende Jahr. Muss ich auch sagen, alle Achtung, die Disziplin hätte ich, glaube ich, nicht.
Ach, weiß ich nicht. Also wenn einem das wirklich klar ist, dass man eh jedes Jahr einen Urlaub macht und wenn man auch ein Jahr vorher schon weiß, wo es hingehen soll und so. Ich meine, warum nicht?
Schon, aber dann ist das ja noch ein Jahr lang weit weg. Da bewege ich mich doch gar noch gar nicht.
Ja, aber ich weiß halt nicht, wie groß so zum Beispiel die Ersparnis dann sein wird. Ne? Aber das kann ja durchaus lohnenswert sein, sodass man dann vielleicht motiviert ist, sich vielleicht doch zu bewegen.
Ja, ich denke schon, dass das eine große Ersparnis ist.
Ja. Ich meine, ich werde wahrscheinlich auch nach meinem Urlaub direkt den nächsten planen, wobei der dann eher zum Jahresbeginn sein wird, nicht erst in einem Jahr. Aber da halte ich es dann schon für sinnvoll, sich frühzeitig zu informieren. Ich habe halt von so Flügen und Kram keine Ahnung, weil ich bin in meinem Leben auch noch nie geflogen. Deswegen hatte ich da nie so wirklich die Vorstellung, wie groß diese Preisschwankungen tatsächlich sein können. Aber das ist ja teilweise wirklich enorm.
Ja, die können krass sein. Also deswegen schon allein an den Flügen, weil sich hat die Bekannte da auch schon ein paar 100 €. Ich glaube, letztens hatte sie 400 € weniger an Preis für Flüge. Und das ist schon nice to have, so 400 € mehr.
Ja, na klar. Das kann dann wieder ins Budget gehen.
Kriegt man ein paar gute Steaks für.
Ja, das ist übrigens auch etwas, was ein Grund dafür ist, warum mich dann eher fremde Kulturen ein bisschen mehr reizen. Ne? Weil wenn ich jetzt Urlaub in London mache, dann interessiert mich das von kulinarischer Seite irgendwie gar nicht so sehr. Weil ich glaube, dass London sehr uninteressant und auch nicht so viel anders ist als, Berlin oder so.
Das war so ein guter Pie in London.
Ich habe mal den Fehler gemacht, in London einen Döner zu essen. Oh, das war eine Katastrophe.
Okay, das hätte ich auch gar nicht versucht.
Ja, ich auch nie wieder.
Wir kamen da. Wir haben da am ersten Tag haben wir uns unseren sympathischsten auf dem Weg liegenden Pub ausgesucht. Haben uns auch relativ früh mit den Leuten aus dem Pub angefreundet und was darin endete, dass der Chef vom Pub sich voll gefreut hat, weil der irgendwelche, ich weiß nicht, sein Opa oder so, kam aus Deutschland Und er konnte deswegen noch so ein paar Brocken Deutsch und hat sich dann gern mit uns unterhalten. Dann gab es halt Bierchen da, Bierchen da. Die konnten deswegen auch sehr gut Würste machen. Deswegen haben wir den auch für uns entdeckt und sind da jeden Morgen British Breakfast machen gegangen, weil Würstchen in London, in England teilweise, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig sind. Und die haben aber richtig gute kleine Rostbratwürstchen gemacht. Und stellte sich halt raus, deutsches Grundrezept und so.
Aber das ist doch das Ding, also das ist doch dann nichts Besonderes oder das ist doch nicht reizvoll, nach England zu fahren und da dann Rostbratwurst zu essen. Also beim Döner natürlich genau dasselbe, ne? Das ist genauso Quatsch.
Ja, nee, das Rostbratwürstchen am Morgen war jetzt nicht das Highlight, aber wir haben da halt auch so Bier-Tasting gemacht und sowas bei dem, wo er uns dann zu jedem Bier halt die Story erzählen konnte und so. Das war schon cool.
Ja, ich finde da dann schon eher sowas wie in Malaysia dann halt Streetfood oder sowas, ne? Was du halt in der Form in Deutschland nicht kriegst, weil es halt völlig andere kulinarische Kultur ist. Das finde ich dann schon sehr reizvoll und viel reizvoller als Europa.
Ja gut, so eine Reise nach London kostet ja auch nur einen Bruchteil von dem, was man bezahlt, wenn man jetzt, keine Ahnung, Osaka, eine Fresstour bucht.
Ja, na klar.
Das kann man mal an einem verlängerten Wochenende machen. Ich glaube, wir waren 3 Tage da oder so.
Ja, gut. Am verlängerten Wochenende mal nach Japan rüber, das weiß ich nicht.
Das ist dekadent.
Ja.
Ach, ich gehe mich dieses Wochenende in Osaka einmal quer durchfressen. Ich habe noch nicht genug von Okonomiyaki und ich brauche noch dieses Wagyu-Sushi.
Kulinarische Dinge zu erleben kann ja sich auch nachteilig auswirken auf den Körper in mancher Hinsicht, auch hier möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber würde mich zu der Frage führen, wie du dich dann neben so Geld- und Zeitmanagement auf Urlaube vorbereitest. Bist du da so penibel, was, sagen wir mal, Medikamente oder Impfungen oder Versicherungen oder, ne, man kann sich ja auf vielerlei Weisen irgendwie absichern. Was das angeht, bist du da penibel oder lässt du das eher auf dich zukommen?
Ja, doch. Also ich hab schon was dabei. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt penibel nennen. Also ich habe halt die Impfungen, die man halt für den Ort dann halt haben sollte. Plus Tetanus, weil das verdammt schnell gehen kann. Weil ich keinen Bock habe, meinen Urlaub wegen Tetanus irgendwie abbrechen zu müssen. Und ansonsten, ja, so wie man es halt darf. Erste-Hilfe-Set, Schmerztabletten, gerade gegen Migräneanfälle und so. Also Erste-Hilfe-Kit ist gut zu haben, auch wenn es in dem Land, keine Ahnung, sagen wir mal, du reist wirklich jetzt hier in Europa in eine Großstadt oder so, das ist ja nicht viel anders, da brauchst du jetzt auch nicht unbedingt, keine Ahnung, Aspirin kaufen oder sowas, wir haben die halt da auch. In den USA sowieso nicht, weil da gehst du halt in den Laden und kaufst dir einfach so eine 1000er-Packung Aspirin, die auch wesentlich mehr bringt als die in Deutschland, die, ich will aber auch nicht wissen, ob die Nebenwirkungen heftiger sind oder so.
Das ist aber tatsächlich ein Grund, ne? Ich meine, dass es zum Beispiel in Thailand gar keine Aspirin gibt. Ich war da sehr überrascht von.
Ja, und was dich jetzt nicht betrifft, aber tatsächlich Frauen sind Hygieneartikel für, wenn man seine Tage hat. Es gibt Länder, die haben zum Beispiel keine Tampons oder sehr wenige Tampons und schwören lieber auf echt stark parfümierte Pads oder Periodenunterwäsche. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was die Frau aus dem modernen Westen, wie wir es ja eben genannt haben, nutzen würde. Und ja, da stehst du halt dann, hast halt keine Tampons und so. Also gerade so Hygieneartikel würde ich vorher gucken. Vielleicht auch, wenn man eine bestimmte Marke hat, die man nutzen möchte. Keine Ahnung. DM gibt's ja auch nicht überall.
Weiß ich halt nicht. Also wenn ich das benötigen würde, wüsste ich jetzt nicht, ob ich da mich darauf verlassen hätte, dass da sowas gibt. Aber klar, ja, ist irgendwie sinnvoll, sich da vorher einen Kopf zu machen, zu informieren, was da verfügbar ist und gegebenenfalls vorzusorgen. Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, ich bin da auch eher so ein bisschen nachlässig und bereite mich eher wenig vor. Also gut, Schmerztabletten, ja. Ich habe keinen Bock, mit Migräne irgendwie 2 Tage flach zu liegen. Das wäre wirklich ein bisschen schade um das Ganze. Aber das ist halt etwas, was ich als durchaus nicht so unrealistisch einschätze, dass das passieren wird. Deswegen nehme ich auf jeden Fall Schmerztabletten mit. Ich habe jetzt, und das ist wahrscheinlich sehr, sehr naiv und riskant wahrscheinlich auch, ich habe jetzt keine Impfung für Südostasien beispielsweise. Und werde die wahrscheinlich auch bis nächste Woche nicht noch kriegen. Aber ich schätze halt das Risiko, dass da irgendwie was schief geht, ne, schätze ich halt als so gering ein, dass ich das in der Vorbereitung nicht als hohe Priorität angesehen habe.
Ja, Daumen drücken und durch, ne? Weil auch wenn du dich jetzt impfen lassen würdest, der Impfschutz wäre sowieso nicht bis dahin.
Ja, ja, stimmt. Ja, mal gucken. Ich meine, vielleicht bringen wir in 2 Wochen oder so doch wieder eine neue Folge, weil ich dann schon zurück bin, hier mit Notfalltransport wieder nach Deutschland verschifft wurde. Dann können wir immerhin den Podcast doch früher als gedacht weitermachen. Ist auch cool.
Ja, wenn du jetzt dahin reist und eventuell notverschifft werden musst, dafür brauchst du ja auch eine Versicherung. Hast du eine?
Ich bin ja ein sehr optimistischer Mensch, ne? Ist ja allgemein bekannt. Insofern glaube ich halt nicht, dass das nötig sein wird.
Sunny.
Ja, naja, aber kannst du ja mal näher darauf eingehen, was für Versicherungen wären das denn so, die man sich vor so einer Auslandsreise eventuell beschaffen sollte?
Ja, da gibt es halt unterschiedliche. Einerseits halt, dass dich deine Krankenversicherung, also man muss mal nachfragen bei der Krankenversicherung, die man eh schon hat. Vielleicht hilft die einem schon, wenn man halt zum Beispiel krank wird im Ausland, dass man wieder zurückkommt. Das tun einige. Vor der Buchung eventuell eine Reiserücktrittsversicherung, weil sollte das Ganze ins Wasser fallen, helfen die dir nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben.
Nee, das ist ja unwahrscheinlich, dass sowas passieren könnte.
Ja, wenn sowas passieren könnte. Du lachst. Ich habe meine Reise damals storniert. Das war nicht so nice, weil ich viel Geld verloren habe. Tatsächlich. Oh. Mein Brasilienurlaub ist flach gefallen.
Oh. Okay, das klingt teuer.
Ja, das war teuer. Ansonsten, wer halt beim ADAC ist, kann da mal nachfragen, weil viele haben vielleicht ein Auto und wollen dann halt im Urlaub fahren und auch der ADAC bietet in seinem Schutz mit Schutzbrief und Co., dass man wenn man mit dem eigenen PKW gefahren ist, zurückgebracht wird, also dass alles irgendwie nach Deutschland geschafft wird oder dass man halt tatsächlich nicht im Ausland strandet und wieder zurückgeholt wird. Gerade in Europa reisen sehr nützlich. Ansonsten. Ja, also die würde ich vielleicht fragen vor Reise. Also du kannst deine Krankenkasse tatsächlich auch mal fragen, wie das so aussieht, wenn du da krank bist im Ausland. Eventuell tragen die das halt auch mit, dass wenn was ist, du die anrufen kannst mit, Leute, ich muss wieder nach Deutschland.
Ja, ich bin tatsächlich in dieser Hinsicht relativ optimistisch, muss ich sagen. Ne? Sonst wäre ich da wahrscheinlich schon in Panik verfallen oder hätte mich drum gekümmert. Das wäre vielleicht der sinnigere Weg, als in Panik zu verfallen. Ja, wäre vielleicht sinnvoll, zumindest bei der Krankenversicherung mal nachzufragen.
Ja, ein weiterer Kommentar aus dem Chat ist auch, der ASB hätte auch eine Reiserücktritt aus dem Ausland. Es gibt einige, wo man relativ schnell einsteigen kann.
Ach, das wird schon.
Räusper, Hüstel. Schnell mal aufschreiben.
Ja, nee, ich habe mir gerade völlig andere Notizen gemacht, die überhaupt damit zu tun hatten. Ich bin ein hoffnungsloser Optimist und es wird alles glatt laufen.
Ansonsten, so auch für die Packliste, wo am Anfang drüber gelächelt wurde, ich aber finde, dass das eine sehr nice Sache ist, Steckdosenadapter. Hat man ja meistens keinen Bock, irgendwie 10 Steckdosenadapter zu haben oder so. Man hat ja meistens so ein Universalding, wo der deutsche Stecker auf das, wo man hinreist, draufpasst. Ja, Tobias hält so ein Ding in die Kamera, genau so war's. Mein Tipp, nimm dazu eine Mehrfachsteckdose mit. Mit Überspannungsschutz. Dann kannst du nämlich auf einmal mehrere Handys und was weiß ich, was du brauchst, laden und vielleicht mal deine Zahnbürste laden, während du dein Handy lädst und so.
Brauche ich nicht, weil es Adapter gibt mit mehreren USB-Anschlüssen. Da kann man auch an einen so einen Adapter direkt mehrere Handys beispielsweise ranmachen.
Aber es gibt ja auch mal Geräte, die man halt braucht. Also wie gesagt, die Mehrfachsteckdose habe ich tatsächlich, egal ob ich im In- oder Ausland verreise, immer mit im Koffer. Hat mir bis jetzt mal geholfen. Und wenn es nur ist, weil das Kabel sonst nicht bis zum Bett reicht. Und das ist nervig, wenn du jedes Mal für jede Nachricht aus dem Bett schlüpfen musst.
Ja, das stimmt natürlich.
Oder auch in einem dieser super kleinen Zimmer, die wir mal hatten. Da gab es einen Teekocher und der steckte an der einzigen Steckdose, die wir hatten. Da war es ganz gut, dass ich eine Mehrfachsteckdose hatte.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, gut. Das ist sicherlich eine Sache, auf die man sich vorbereiten sollte. Also überhaupt sowas wie Steckdosenadapter. Kann ja sein, dass man da vielleicht auch nicht dran denkt, dass man jetzt diese deutschen Steckdosen nicht überall findet.
Ja, dann hoffe ich, dass einem das am Flughafen auffällt, weil am Flughafen haben sie meistens dann noch sowas.
Weiß halt nicht, wie das in der Regel vor Ort aussieht, ob man gerade so in touristischen Gebieten, wahrscheinlich kriegt man da auch vor Ort so einen Adapter, ne, für keine Ahnung, europäische oder amerikanische Touristen, die zu dumm sind, vorher daran zu denken. Nicht zu dumm, sondern zu nachlässig.
Die das versehentlich außerhalb des Koffers zu Hause haben liegen lassen.
Genau.
Mhm. Naja, genauso wie Ladekabel und was weiß ich. Zahnbürste.
Oh, mal gucken, ich werde wahrscheinlich so heute in einer Woche anfangen zu packen. Morgen in einer Woche fahre ich dann los. Aber ich denke mir da immer, eigentlich ist das jetzt auch nicht so, man irgendwie wirklich in Panik verfallen sollte, weil man das meiste halt auch kriegt. Also man kann sich ja auch eine Zahnbürste einfach irgendwo kaufen, wenn man sie jetzt vergessen hat. Oder Kabel, du wirst ja überall ein USB-Kabel kriegen oder so, ne? Sicherlich sowas wie ein Reisepass zum Beispiel. Das ist dann schon wieder ein anderes Level. Das wäre etwas, was ich auf ganz, ganz weit oben auf einer Packliste sehen würde. Aber ein Zeug, was wirklich unverzichtbar und nicht ersetzbar quasi ist, ist mir bisher extrem wenig eingefallen. Und deswegen ist mein Koffer auch noch leer.
Ja gut, also ich würde sowieso sagen, ich würde mit sehr wenig Sachen ins Ausland fliegen und tatsächlich da sehr viel kaufen. Dir wird eine Ersatzunterhose empfohlen.
Nee, aber das steht mir bevor. Ich habe gehört, Uniqlo ist ein Laden, in den man auf jeden Fall reingehen sollte. Und da werde ich mich dann auch einkleiden lassen.
Mm. Ja, vor allen Dingen, die haben dann auch direkt so die Stoffe und die Machart, dass es halt schön locker, luftig, leicht ist.
Ja.
Und wenn du wieder zurück in Deutschland bist, dann hast du sehr fesche Klamotten, die man hier nicht bekommt.
Das stimmt.
Die werden dem nächsten Sommer helfen.
Ja, ja. Ich bin da tatsächlich gespannt drauf. Ich habe da auch schon von deutschen Touristen oder von Deutschen, die, keine Ahnung, geschäftlich in Singapur waren oder so, gelesen, die da sehr von geschwärmt haben.
Kann ich denen über dich Geld geben und die bringen mir so ein paar Sachen mit?
Weiß ich nicht. Die haben auch einen Online-Store und es gibt Uniqlo-Läden in Deutschland, ne? Allerdings die meisten in Berlin. Irgendwie 10 Stück oder so gibt's.
Ja gut, das ist vielleicht eine Ecke zu weit mit Fahrrad.
Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Vielleicht gibt's da in deiner Gegend auch was. Ich glaube, die Hälfte von den 10 sind in Berlin.
Ja, mal gucken, mal gucken.
Sonst habe ich echt sehr wenig auf der Liste, was ich mitnehmen müsste. Was wir im Vorfeld noch festgestellt haben, woran ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht hätte, Reise-Apps, naja, weiß ich nicht. Also das klingt schon wieder nach straffer Zeitplanung und so. Bin mir nicht ganz sicher, was es da so gibt.
Es gibt ja verschiedene Großstädte, die haben zum Beispiel auch Pay-Systeme für Öffis. Die vielleicht auch in der App sind, so dass man nicht irgendwie eine bestimmte Karte kaufen muss oder ähnliches und damit du halt nie zu viel bezahlst und das Ganze so ein bisschen was im Blick hast. Ansonsten so Übersetzung und sowas würde ich sagen, wenn das Internet gut ist, wo man hinreist, dann kann man einfach GPT nehmen. GPT funktioniert mittlerweile sehr gut.
Ja, stimmt.
Aber für all den Kram braucht man Internet. Du hast nicht immer überall WLAN. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, sich im Land halt eine Karte zu besorgen.
Ja, das ist richtig so. Tourist Sims und so sind ja auch ein Ding. Habe ich mir tatsächlich vorher keine Gedanken drüber gemacht. Und in Europa braucht man ja sowas, glaube ich, auch nicht mehr so wirklich. Ich glaube, Roaming, was einen finanziell ruiniert, ist jetzt auch nicht mehr so ein Ding.
Roaming ist doch, glaube ich, in Europa nicht mehr. Und nur noch halt so in Ländern, die nicht mitmachen. Ich glaube, Schweiz. Ich glaube, ansonsten hast du es gar nicht mehr.
Richtig, da habe ich mal ein böses Erwachen gehabt vor ein paar Jahren, als das noch ein Ding war und eine halbe Stunde im Internet dann schon beträchtlich teuer waren. Und das in einem EU-Land. Aber ja, wenn es dann außerhalb von Europas geht, dann sollte man sowieso drüber nachdenken, das stimmt schon. Aber ja, wie gesagt, eine SIM vor Ort ist da, glaube ich, sehr sinnvoll.
Ja. Ja, eventuell musst du halt auch mal gucken, ob du nicht über Einheimische so einen Prepaid-Vertrag bekommst. Denn ich habe zumindest gehört, von Japan gibt es dann auch so Touristenkarten. Die sind beschränkt in ihrer Leistung. Du kriegst nicht die volle Bandbreite, damit die Touris nicht alles wegschnappen quasi, weil die halt viel zu viel. Es nervt die halt einfach, dass die Leute da mit ihren Streams durch die Gegend laufen. Deswegen begrenzen die das, weil ansonsten haben halt die Einheimischen einfach nichts mehr über. Finde ich verständlich, aber wenn du halt nicht vorhast zu streamen oder so und einer von diesen tollen, hippen Influencern zu werden, ist es vielleicht ganz nützlich, wenn man die volle Bandbreite hat und nicht 10 Jahre auf die Besetzung von GPT warten muss.
Das ist richtig, ja. Das sollte ich mir vielleicht notieren. Ich habe keine Ahnung, ob das in Malaysia und Singapur ein Problem ist, oder?
Ja, wie gesagt, ja. Das von Japan ist das erste Mal, dass ich das davon gehört habe. Aber die schränken auch sehr viel für Touris ein. Nachvollziehbar, aber schade, aber nachvollziehbar.
Ja, ja. Übersetzungs-Apps ist ja eigentlich ganz gut. Ne? Das ersetzt so ein bisschen dieses Verständigen mit Händen und Füßen. Gegebenenfalls. Habe ich vorher auch gar nicht dran gedacht, aber man kann sich ja tatsächlich einfach nur über GPT, wie du sagst, oder Google Translate oder so kommunizieren. Vorausgesetzt, das Gegenüber kann lesen, das wäre schon von Vorteil.
Ja.
Aber es ist sicherlich angenehmer, ein Handy mit einer Übersetzung der Person vors Gesicht zu halten, als irgendwie umständlich rumzuhampeln.
Ja, das kann natürlich auch zwischendurch mal in die Hose gehen, weil auf einmal GPT sagt, nö, ich kann jetzt mal gerade nicht.
Ja, gut.
Aber da fragt man halt Google, ne?
Ja, Google oder DeepL.com kann ich sehr empfehlen. Ist, glaube ich, nicht in so vielen Sprachen verfügbar, aber ist mit der beste Übersetzer, den es überhaupt gibt, glaube ich. Zumindest für Englisch. Auch wieder etwas, was in Südostasien zum Glück nicht so wichtig ist.
Ja, viele können gut Englisch.
Ja.
Gerade die Jüngeren.
Na, ich will mit den Menschen ja eh nur in Ausnahmefällen sprechen, insofern.
Ja, aber da kommst du wahrscheinlich mit Englisch weit.
Ja.
Aber so auf, ganz anderes Thema, so auf umweltbewusst, CO2-Fußabdruck und so. Danach einen Baum pflanzen.
Also, naja, ich meine, ja, ich fliege. Ich habe diverse Flüge, die ich jetzt angehen werde. Aber, um mich gleich mal zu rechtfertigen, ich glaube, mein CO2-Fußabdruck ist insgesamt gesehen so gering, dass ich mir das durchaus mal erlauben kann, weil ich halt, ich habe nie einen Führerschein besessen, ich bin noch nie in meinem Leben geflogen. Also, ich darf mir das dann auch mal erlauben, muss ich sagen. Und das ist halt schwierig. Ich habe geguckt, ne, wie man jetzt am besten mit einem Bus von Rostock nach Kuala Lumpur kommt. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Mhm. Ja, das, zu Fuß dauert es auch ein bisschen lange. So viele Urlaubstage habe ich nicht. Ja, man kann sich natürlich die Frage stellen, ob man unbedingt 10.000 oder 9.000 Kilometer durch die Gegend fliegen muss. Bietet sich bei mir gerade aus privaten Umständen halt an und gibt eigentlich wenig Alternativen. Deswegen ja, muss ich. Und dann geht das halt nicht anders, ne? Aber ja, ich würde zum Beispiel so einen innereuropäischen Trip, glaube ich, schon auch eher mit einem Zug angehen, als da jetzt nach, keine Ahnung, nach Paris oder nach Barcelona oder wo auch immer hin zu fliegen. Ich mag Zugfahren. Ich finde das eigentlich ganz angenehm. Und da mache ich mir dann durchaus auch Gedanken um die Umweltbelastung.
Ja, gerade so kurze Strecken, da bist du auch teilweise doof, wenn du halt nicht den Zug in Anspruch nimmst, weil da gute Verbindungen sind. Ob man dann wirklich fliegen will auf Kurzstrecke, na, ich weiß nicht. Ist wahrscheinlich günstiger, aber trotzdem.
Ja, das ist halt so ein Problem, dass es günstiger ist. Also ich verstehe natürlich, es dauert sowieso, Zugfahren dauert natürlich länger, so. Keine Ahnung, wenn du jetzt von hier nach Paris fliegst, wie lange mag es dauern? Sagen wir von Hamburg nach Paris vielleicht eine Stunde oder so. Oder vielleicht anderthalb, keine Ahnung.
Keine Ahnung.
So, mit dem Zug bist du da wahrscheinlich 12 Stunden unterwegs. Kann ich mir durchaus vorstellen. Sagen wir von Norddeutschland aus gesehen.
Es ist der Thalys, das ist eine Schnellzugstrecke. Die ballert da einmal durch.
Naja, aber jetzt von mir aus gesehen, da musst du erst mal dahin kommen, wo das Ding fährt.
Ich weiß jetzt nicht mehr, wo der Anfang ist, aber der hat vor Köln hat er noch eine andere Haltestelle hier in Deutschland. Und ich meine, du brauchst jetzt auch keine 12 Stunden, um irgendwie bis nach Köln zu kommen.
Naja, ich brauchte schon mal 12 Stunden, um von hier an genau das andere Ende von Deutschland zu kommen, an der Grenze zu Frankreich.
Ja.
Also auf jeden Fall dauert es länger. So, das kann man, glaube ich, festhalten. Aber es ist ja dann eigentlich eine Katastrophe, dass es zudem auch noch teurer ist. Können wir natürlich in einer separaten Episode darüber sprechen, weil das wirklich ein großes Problem ist eigentlich, würde ich sagen, dass ich sehr anprangere. Aber was ich sagen will, ist, dass man das ja schon verstehen kann, wenn Leute dann doch eher eine Kurzstrecke fliegen, als damit einen Zug zu fahren.
Kann ich verstehen bei beruflichen Trips, aber nicht für Urlaub. Außer der Zug ist wirklich, keine Ahnung, 16 Stunden Tingelbahn oder so. Ne? Das kann natürlich auch sein, dass du ansonsten keine vernünftige Verbindung dorthin hast. Dann kann ich es auch nachvollziehen, weil wenn ich mir überlege, ich müsste mit meinen Kindern 16 Stunden lang mit einem Zug fahren und ich müsste denen ständig erklären, dass wir noch nicht da sind und die nicht durch die Gegend rennen und sich gewöhnlich auf ihren Hintern zu setzen und das Heft auszumalen. Ich glaube, dann würde ich sagen, fahrt mal in Urlaub, ja.
Na, bei 16 Stunden kannst du sowas wie einen Schlafwagen eventuell haben, dann kriegen die Kinder. Genau. Dann kriegen die Kinder irgendwie Ich will jetzt nicht irgendwelche Drogen vorschlagen oder so, aber es gibt ja bestimmt Maßnahmen, die zum Schlafen zu bringen.
Du meinst sowas wie ein Schlafmed?
Ja, zum Beispiel. Oder ich meine.
Ist Honig, ist gesund.
Ja, Gras ist jetzt legal, das da kann man auch entspannt schlafen. Naja, sie sollen sich das ja nicht selber besorgen.
Ja, sie sollen das auch nicht konsumieren, auch nicht passiv.
Na gut. Ich glaube, es wäre gesünder als der Schlafmet, aber das sei mal dahingestellt.
Ach, ein Met.
Ja, eine kleine Tüte.
Ja, wie gesagt, es gibt Umstände, da kann ich ja nachvollziehen. Aber jetzt auch so eine Reise. Ich werde auch, wenn ich irgendwann mal nach Japan fliegen kann und werde, dann werde ich auch nicht sagen, ja, jetzt muss ich aber gucken, dass ich einen CO2-Ausgleich habe. Ich finde, die meisten CO2-Ausgleichssachen, die du dir dann finanzieren kannst, sind sowieso Augenwischerei.
Ja, denke ich tatsächlich auch.
Wenn du wirklich dein Gewissen beruhigen möchtest, dann, keine Ahnung, unterstütze halt irgendwas, was die Meere sauber macht oder so. Wo du halt einfach weißt, die Aktion läuft halt wirklich. Und dann hilfst du denen halt irgendwie. Keine Ahnung.
Ich mache mir da tatsächlich keine Gedanken drüber. Also ich mache mir schon Gedanken drüber, ne, weil es halt ein Problem ist. Ich mache mir da nur auf mich selbst bezogen wirklich keine Gedanken drüber. Und das klingt jetzt vielleicht anmaßend, aber ich habe mir da wirklich kein schlechtes Gewissen zu machen, weil ich einfach sehr den Umständen oder übermäßig ja. CO2-neutral lebe, sagen wir im Vergleich so zum typischen Durchschnittseuropäer, würde ich mal behaupten. Insofern
ich würde das gar nicht wissen wollen, wie mein CO2-Abdruck aussieht, weil der wahrscheinlich viel, viel schlimmer ist, als ich mir denke und wünsche, aber ja.
Leute, die eh täglich die kürzesten Strecken mit dem Auto zurücklegen und so weiter, die sie halt einen Scheiß auf alles geben, die sollten sich da vielleicht wirklich Gedanken drum machen, aber das werden sie natürlich nicht.
Mhm.
Das ist ja das
Brötchen
Problem.
Brötchen holen und so.
Genau.
Wenn ich jetzt überlege, so Erfahrungen und so, kann ich jetzt nicht wirklich aus Japan berichten, aber ich habe ja eben schon angesprochen, dass Japan viel anfängt einzuschränken und Regeln aufzusetzen, beziehungsweise klarer zu umreißen und auszusprechen, was sie nervt und was nicht. Hast du da was von mitbekommen?
Nee, von Japan habe ich da tatsächlich jetzt zum ersten Mal gehört, dass da solche Probleme bestehen.
Also, ich würde mal sagen, für Menschen mit klarem Menschenverstand sind da Sachen, die eigentlich logisch sind. Wir wären wahrscheinlich nie in die Bredouille gekommen, dass das für uns verboten würde. Jetzt sind wir leider auch Ausländer und fallen damit drunter. Es gibt mittlerweile Läden, da dürfen Ausländer nicht mehr rein, also hier Restaurants und sowas. Aha. Weil die sich einfach scheiße benommen haben und halt einfach nicht mitgedacht haben. Man geht zum Beispiel auch nicht irgendwie krass parfümiert in den Sushi-Laden oder sowas, weil das macht man in Japan halt nicht. Dann kannst du das Essen nicht mehr genießen, riechst die ganze Zeit die anderen Menschen, sitzt ja auch relativ eng beieinander und ist einfach ein No-Go. Hätte man vorher wissen können.
Ja, also teilweise sind solche Sachen sicherlich gesunder Menschenverstand, aber ich finde das schwierig. Klar, man kann manche Dinge vorher wissen, aber wenn das jetzt wirklich einfach nur gesellschaftliche Konventionen sind, die vielleicht auch nicht jetzt irgendwie gesetzlich festgehalten werden oder so, das wird das mit dem Sushi-Laden, das wird ja in keinem Gesetz stehen, dass man das nicht darf.
Nee, aber das steht als Hausordnung an der Türe dran und dann sollte man das befolgen.
Okay. Ja, klar, wenn es an der Tür steht, gut, man kann es wahrscheinlich als dummer Europäer, der da ankommt, nicht lesen.
Ja,
wahrscheinlich
wird es
auf Englisch
stehen,
weil das.
Ja,
okay, ja, stimmt.
Weil das, ja, okay. Das richtet sich ja meistens auch an die Ausländer, die da reinkommen.
Ja, ja, ist was dran.
Aber man bereitet sich darauf vor, wenn man sagt, ich will nach Japan gehen. Und das ist halt immer so ein Ding, das habe ich schon vor Jahren, habe ich das mitbekommen, dass man das nicht tun soll. Und jetzt ist es so weit ausgeartet, dass Europäer einfach, also Ausländer halt nicht mehr rein dürfen.
Ja, aber ich habe zum Beispiel mich auch schon des Öfteren mal über japanische Gesellschaft oder japanische Konventionen und so informiert, ne? Und gerade auch, wo da Konfliktpotenzial mit Touristen entsteht oder wie man sich zu verhalten hat und bla. Davon habe ich jetzt zum Beispiel zum ersten Mal gehört. So, natürlich kannst du dich vorher vorbereiten und sollte man auch auf jeden Fall, bin ich ja voll dafür. Aber man ist ja auch irgendwo auf die Quellen angewiesen, mit denen man sich vorbereiten kann, weil man kann halt nicht alles wissen. So, und wenn seine Quellen dann sowas eben nicht hergeben, ja, dann rutscht das einem durch. Dann tritt man in das ein oder andere Fettnäpfchen. Das kann ja schon passieren.
Ja, schon, aber wie gesagt, das muss ja schon richtig was vorgefallen sein, dass die dann irgendwann sagen, so, nee, sorry, aber wollen wir hier nicht mehr haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass denen das auf den Piss geht, weißt du, dann hast du entweder die, die halt krass nach, keine Ahnung, Chanel Nummer 5 riechen und du halt nichts mehr von deinem Essen mitbekommst. Oder halt die, die dann die ganze Zeit das Essen fotografieren und nichts anderes machen und das nicht mehr wertschätzen, dass du dir da voll die Mühe gegeben hast.
Es könnte allerdings auch einfach krasser Rassismus oder Xenophobie sein, was in Japan ja nun auch ein Problem ist.
Ich
würde
gerade sagen, ja, das ist, ja. Das gibt's da definitiv.
Ich habe mir gerade die Situation mal in Deutschland vorgestellt. Wenn jetzt hier gesagt wird, ja, Touristen aus, keine Ahnung, irgendwoher, wo man den Leuten dann auch äußerlich ansieht, dass sie Touristen sind, die werden ja nicht bedient. Also da wäre zu Recht die Hölle los.
Ja, kräht aber auch kein Hahn nach, wenn du dann halt sagst, so, ja, die dürfen halt nicht hier rein, weil das unsere Hausordnung ist. Weil wir sagen, die darfst du halt nur ohne Parfüm rein.
Ja, ohne Parfüm, okay. Aber Touristen aus Land XY oder Region XY, die dürfen ja nicht rein. Das würde auch hier nicht klar gehen, wenn das in der Hausordnung steht.
Ja gut, die diskriminieren ja kein einzelnes Land, ne?
Ja.
Jeder, der nicht Japaner
einfach alle,
ist.
Ja, wow, okay, alle Ausländer werden diskriminiert. Das,
ja, und es gibt halt mittlerweile, meine ich, sogar einzelne Schreine und so, wo du halt einfach nicht mehr rein darfst. Also die machen tatsächlich einfach Stellen dicht.
Also, dass man in Bäder als Ausländer eventuell nicht wirklich rein darf, das habe ich auch schon festgestellt. Oder nicht festgestellt. Ich war noch nicht so gelesen. Oft in Japan. Habe ich auch schon gelesen, genau. Dass sich das wirklich auf andere Sachen noch ausweitet, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört.
Ja.
Ja, ich meine, das ist verständlich, wie du sagst, ne? Bei Japan weiß ich jetzt auch nicht, ob man wirklich davon sprechen kann, dass das Land so extrem von dem Tourismus profitiert. Also mal im Vergleich zu Ländern in Südostasien, die ja teilweise deutlich ärmer sind als Japan zum Beispiel. So, da wäre es ja schon irgendwie komisch, wenn die jetzt sagen, ja, hier Touristen, ihr geht uns alle auf den Sack, wir machen es euch jetzt schwer. So, bei einem Land wie Japan verstehe ich das dann fast schon eher.
Wobei die halt auch nicht alles dicht machen, ne? Also die machen ja wirklich so, keine Ahnung, dann Schreine zu, wo die sagen, ey Leute, das ist uns halt heilig, deswegen wollen wir halt hier jetzt keinen Unsinn mehr haben und weiß nicht, der ein oder andere Laden beschließt halt, dass er halt nur noch für die Locals ist. Ja, gut. Das ist jetzt nicht so, dass du da einfach nichts mehr unternehmen kannst und dass irgendwie das Land sagt so, ja, nee, du darfst jetzt nur noch hier am Flughafen und da vorne die Ecke rechts und dann fliegst du wieder nach Hause.
Ja, na klar.
Also das wäre dann doch schon ein bisschen hart. Ansonsten kann ich mir auch gut vorstellen, gerade auch in den USA, wo auch die indigenen Völker dann ihre Bereiche haben, da darfst du ja auch nicht überall rein.
Ja, gut. Ist was dran. Ich versuche das irgendwie immer auf ein Äquivalent in Deutschland zu beziehen, aber es gibt halt nicht wirklich was Vergleichbares. Insofern wird uns gar nicht
Vor allen Dingen, was haben wir denn auch für, ich sag mal, quasi heiligen Grund, den wir nicht teilen? Und jetzt überleg, den heiligsten Grund, den ich hier in meiner Umgebung habe, ist der Kölner Dom und den wollen wir gerade eben teilen, weil dafür ist er da.
Naja, manche Leute, wenn ich mich auf Twitter so umgucke, die sagen, dass zum Beispiel die Parks in Berlin ein heiliger Grund sind, den man nicht teilt, insbesondere nicht mit Ausländern. Aber das sind dann halt auch Leute, die auch sonst nichts teilen, insbesondere nicht mit Ausländern. Weiß ich nicht, ob das zählt.
Nee, ich meine schon sowas eher Offizielleres.
Ja, gut, ich meine, wir haben jetzt zum Glück eine Trennung zwischen Staat und Religion. Da ist es dann auch scheißegal, ob irgendwas jetzt heilig im eigentlichen Sinne ist oder nicht. Ja, nee, ich glaube, es gibt einfach kein wirkliches Äquivalent.
Würde ich auch nicht sagen. Also ich wüsste zumindest gerade keins.
Deswegen wirkt es halt auf mich schon irgendwie widersinnig und überaus rassistisch. Aber es sind andere Umstände, als es sie hier geben könnte. Ja, ich glaube, grundsätzlich kann man aber sagen, dass eine gewisse Vorbereitung auf so ja Konventionen in anderen Ländern, insbesondere in anderen Kulturen vor allem natürlich, schon von einem erwartet werden kann. Ne? Aber ich finde es halt auch schwer, Leuten vorzuwerfen, die sich dann eben nicht auf jede Eventualität vorbereiten können. Ich sag mal, wenn jetzt hier Touristen in Deutschland sind und ich lebe halt auch in der mein Leben lang eigentlich schon in touristischen Gegenden, dann sieht man Leuten das doch auch nach, wenn die jetzt nicht mit allen Verhaltensregeln, die halt nur mündlich weitergegeben werden oder halt ne, nicht gesetzlich verankert sind, wie gesagt, wenn die da nicht alles auf dem Schirm haben. Das ist ja vollkommen okay, kann man drüber hinwegsehen.
Nee, du kommst in keine Kirche, weder in Rom, Venedig, noch hier in den Kölner Dom, die etwas größer ist und auch für Touristen geöffnet ist und auch ein Touristen-Hotspot ist, wenn du dich nicht ausreichend bedeckst.
Ja gut, aber da rede ich ja nicht von, das ist ja schon dieses komische Christentum, mit dem ich überhaupt keine Berührung habe und ich würde auch nicht freiwillig in eine Kirche gehen. Das sind ja nochmal ganz andere Regeln. Ich meine ja jetzt schon so die weltliche Gesellschaft, nicht diese komischen Freaks da.
Mehr sowas Exekutives.
Mhm.
Tja, ich überlege gerade, positive herausfordernde Erlebnisse. Habe ich jetzt etwas Herausforderndes getan gemacht? Naja, der Survival-Urlaub steht ja noch an. Hm. Wenn ich irgendwann jemanden finde, der das mit mir macht.
Ja, frag mich in 10 Jahren nochmal, wenn ich dann Körper. Ach nee, in 10 Jahren braucht man keinen Survival-Urlaub mehr. In 10 Jahren ist die Welt eh den Bach runtergegangen. Da ist dann wirklich der Alltag ein einziges Survival-Erlebnis.
Na toll.
Ja, aber dann brauchst du nicht extra Urlaub dafür machen. Ist auch cool.
Ja, nee, aber ich würde das gerne in einer doch irgendwo leicht abgesicherten Umgebung machen, sodass ich weiß, ey, wenn ich nicht mehr kann, dann muss ich auch nicht mehr.
Dann ist es ja nicht das wahre Erlebnis.
Nee, aber es soll ja auch immer noch ein Urlaub sein und keine knallharte Realität. Ja. Bei der knallharten Realität würdest du dann einfach blöd verrecken.
Ja. Also ich zumindest,
will
ja.
Ich würde
blöd verrecken. Ja, herausfordernde Erlebnisse habe ich jetzt auch nicht. Wie gesagt, ich habe einen Urlaub gemacht in Ungarn damals, vor 30 Jahren, vor 32 Jahren. Es ist wirklich lange her. Insofern wird mein herausforderndes Erlebnis jetzt, ja, demnächst. Ich werde insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Flüge haben. Die ersten in meinem Leben. Das wird hart. Ich werde zum ersten Mal außerhalb von Europa sein. Somit zum ersten Mal in Asien. Zum ersten Mal dieses Klima dort erleben und hoffentlich überleben. Bin mir nicht ganz sicher.
Hättest du ja eigentlich trainieren können, so mit Hygrometer, Bart, heiß aufdrehen.
Ich bin der Meinung, dass hier in meiner Dachgeschosswohnung ein Klima gerade jetzt auch in diesem Moment vorhanden ist, das dem in Kuala Lumpur schon sehr, sehr ähnelt. Deswegen werde ich jetzt das Fenster auch geschlossen halten für die nächsten Tage, um das noch weiter auszureizen.
Ich glaube, du brauchst mehr Luftfeuchtigkeit.
Ja, ich dünste ja auch Schweiß aus oder ich sondere Schweiß ab, der dann verdunstet. Ich glaube, es ist wirklich sehr feucht hier drinne.
Nee, ich glaube noch nicht ausreichend.
Ja, ich drehe nachher nochmal die Dusche auf und mal gucken, vielleicht reicht das dann. Ja, also es wird alles sehr herausfordernd, aber ja, tatsächlich freue ich mich da auch ein bisschen drauf. Überraschenderweise. Mensch.
Ja, mein Gott, auch wenn es warm und vielleicht ein bisschen viel Luftfeuchtigkeit wird, aber das Allgemeinpaket, was du halt dann da erlebst, siehst und tust, das ist ja schon, das ist dann wert. Ah ja, wenn du das dann wirklich regelmäßig machst, dann fange ich an, dich zu beneiden.
Ja, mal gucken. Es ist natürlich tatsächlich immer eine Frage des Geldes, auch gerade wenn es denn unbedingt so weit weg sein muss. Aber naja, muss es.
Ja, ja. Mit Familie wird's schwieriger.
Ja, das mag sein.
Ja gut, dann wünsche ich dir auf alle Fälle einen wunderbaren, erlebnisreichen, positiven Urlaub.
Ja, eventuell wahrscheinlich in der nächsten Folge werde ich bestimmt mal darauf noch zu sprechen kommen, kurz ein Feedback da lassen. Oder auch nicht. Und wenn ich nichts darüber sage, dann ist der Urlaub wahrscheinlich nicht ganz so gut gelaufen.
Ja, oder der war so gut, dass du dir einfach gedacht hast, ich lebe jetzt hier.
Ja, tatsächlich ist das so ein Ding. Ich denke schon darüber nach, ob ich nicht direkt in Singapur bleiben will, aber das wird sich zeigen. Das ist dann vielleicht doch mit ein bisschen Vorbereitung verbunden, nicht so wie dieser Urlaub, den ich dann doch naiv angehe.
Wer weiß, du kommst da an, du findest Leute, die dich einstellen würden und dann kommt das eine zum anderen und du kommst halt nicht mehr nach Deutschland, aber du sagst dann noch Bescheid, wann, wie, wo und dann nehmen wir halt zu anderen Zeiten auf.
Ja, aber mein Rechner ist noch hier, den müsste ich ja vorsichtshalber eigentlich direkt mitnehmen, wenn die Möglichkeit besteht. Ich wäre ja dann hier nicht meinen ganzen Hausstand und noch extra hinterherholen müssen. Eigentlich brauche ich nur meinen Rechner, aber anderes Wertvolles besitze ich ja nicht. Naja, mal gucken.
Ja, stimmt. Vorsichtsweise schon mal alles in so Kartons einpacken und dann im Zweifel nur noch so ein ja, Adresse und so steht schon drauf, einfach nur losschicken.
Genau. Ja, mal gucken. Ich glaube, Singapur ist schon etwas, wo man ganz gut leben kann.
Ja, eine Freundin von mir wohnt da. Kommt aus Singapur.
Ja gut, wenn man daherkommt, ist vielleicht noch was anderes. Aber ich glaube, auch als zugezogener Europäer hat man es da ganz gut. Und selbst wenn man mit Leuten kommunizieren möchte, gibt es ja ganze Communities von Expats, die sich da zusammenfinden.
Ja, das ist schon gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ich habe mich ja auch mit jemandem unterhalten, der da beruflich hin ist und der ist da immer mehrere Monate und der ist da vollkommen zufrieden in Singapur.
Dann werden wir ab nächsten Jahr das ein weiteres Spin-off dieses Podcasts haben, neben Dreirumkino, was natürlich aktuell auch wieder bestens läuft, fällt mir gerade mal auf. dann wird meine Ausreise
in privaten Kinos.
Ja, dann wird meine Ausreise in nach Singapur hier dokumentiert im Podcast. Das wäre doch ein Plan.
Was? Dann machst du Vlogs? Vlogs?
Nee, das ist mir zu Influencer-mäßig.
Ja, du wirst so Influencer. Als
nein, nein, da werde ich ausgewiesen. Hast du gerade gesagt, dass die Influencer in Asien jetzt verhasst sind?
Ja, in Japan.
Ja.
Andererseits, ja, du bist weiß, hast blonde Haare, bist hochgewachsen. Du könntest da auch als Model durchstarten.
Ich bin nicht hochgewachsen.
Du musst dich mit einem Asiaten vergleichen.
Ja, okay.
Im Gegensatz zu mir bist du hochgewachsen, glaub mir.
Ja, ich glaube, Berufswechsel will ich dann nicht unbedingt mit verbinden. Ich
Tobias kommt nicht mehr mit weg, nicht mehr zurück, weil er einfach ein Singapur-Model wird. Total erfolgreich, alle reißen sich drum. Kaufst dir einfach einen neuen Rechner, das ist vorbei, wir sehen dich nicht mehr wieder.
Ja, es kann natürlich alles sein. Und wie das Ganze ausgeht, ob es wirklich so kommt, das werdet ihr dann hier wahrscheinlich so in 4 Wochen ungefähr erfahren in unserer ersten Episode nach unserer anstehenden Pause.
Der Chat sagt es. In Deutschland, in China ist nämlich ein Deutscher als Rapper krass erfolgreich, einfach weil er ein Deutscher ist. Die fahren total drauf ab.
Ja, aber sowas wie Singapur ist extrem international. Da stichst du nicht so hervor wie jetzt in einer Nicht-Metropole in China beispielsweise.
Ist eine Metropole in China. Und selbst wenn, das heißt, da gibt es schon Infrastruktur, Menschen, die dich als Model weiterempfehlen und einsetzen können. Du wirst dann Star werden.
Okay, dann nehme ich mir das jetzt als Plan mit, den ich verwirklichen will. Und wir werden dann demnächst schauen, was daraus geworden ist.
Genau. Dann, ihr Lieben, ich bleib euch erhalten. Ich wünsche euch noch alles Schöne. Startet gut in die Woche.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.